Wollen wir nicht alle erfolgreich altern und möglichst jung bleiben bis zum Lebensende? Oder sind dies beides doch sehr widersprüchliche Aussagen? Geht es überhaupt, erfolgreich und jung zu altern? Ich will mich im Folgenden anhand von drei Thesen einigen der mit erfolgreichem Altern angesprochenen Fragen nähern und dabei auch immer wieder empirische Befunde der Alternsforschung, speziell der psychologischen Alternsforschung meiner Disziplin, einbeziehen. Denn diese Befundlage, wie ich finde, war noch nie so gut wie heute. These 1. Es gibt sehr bedeutsame Wandlungen im Älterwerden von gestern zu heute. Die heutigen Älteren haben nichts, aber auch gar nichts mehr mit den Älteren der 1980er Jahre zu tun. Als ich Anfang der 1980er Jahre begann, mich wissenschaftlich mit Altern und Alternsforschung auseinanderzusetzen, war dieses Wissenschaftsfeld noch weit davon entfernt, etwas so etabliert zu sein wie die Medizin, Geschichtswissenschaft oder die Physik. Eigentlich wurde Alternsforschung Gerontologie auch genannt, damals noch nicht so ernst genommen. Alte Menschen wurden gesehen primär als defizitäre Wesen, die nun einmal einem weitgehend genetisch getriebenen Abbauprogramm unterliegen, die zunehmend die Kontrolle über ihr eigenes Leben verlieren und von nicht mehr steuerbaren Kräften ans Lebensende befördert werden. Seitdem ist viel geschehen. Demografisch, wissenschaftlich, ich konzentriere mich hier, wie gesagt, auf mein Fach, die Alternspsychologie, und in der Alltagswelt der älteren Menschen. Demografisch. Menschen leben heute gegenüber den um 1975 bis 1980 Lebenden fast 10, meine Damen und Herren, 10 Jahre länger. Selbst in diesem relativ kurzen Zeitraum von etwa 40 Jahren hat sich die Lebensspanne in Deutschland um deutlich mehr als 10% verlängert. Das ist für ein solch komplexes System wie den Menschen einfach gewaltig. Alternspsychologisch. Wir verfügen heute historisch zum ersten Mal über Längsschnittstudien mit sehr langen Messreihen bzw. Langzeitbeobachtungen, die zum Beispiel zeigen, dass der Rückgang der geistigen Leistungsfähigkeit nicht nur sehr unterschiedlich ist, gibt zum Beispiel auch hochaltrige Menschen mit relativ geringen kognitiven Einbußen, an sich schon ein hochspannendes Phänomen, sondern auch insgesamt sehr viel weniger stark und langsamer stattfindet, als man dies aus Studien geschlossen hatte, die Menschen unterschiedlichen Alters nur zu einem Messzeitpunkt untersuchten. Neue theoretische Sichtweisen, die ja auch wichtig sind, um Altern zu verstehen, zu Altern und zu älteren Menschen sind auf die Bühne getreten und haben mittlerweile sehr viel Bestätigung gefunden. Einige Beispiele. Die sogenannte sozioemotionale Selektivitätstheorie geht davon aus, dass es nicht das chronologische Alter ist, sondern die sich immer mehr verkürzende Zukunftsperspektive, die alte Menschen sehr in ihre sozialen Netzwerke investieren lässt und diese sehr stark nach vorne bringt im Erleben und damit auch Wohlbefinden stabilisiert, auch spät im Leben. Es gibt so etwas wie eine psychische Widerstandsfähigkeit. Ältere Menschen scheinen sehr gut darin zu sein, auch Widrigkeiten des Alterns in gewisser Weise glatt zu bügeln, zu kompensieren, sich trotzdem gut zu fühlen. Es gibt das Wohlbefindensparadox, das schon angeklungen ist in diesen Worten. Alte Menschen scheinen, fast egal was passiert, zumindest über längere Zeit wieder zu ihrem vormals gegebenen Wohlbefinden zurückzukehren. Und es gibt sowas wie selektive Optimierung mit Kompensation. Was ist da gemeint? Dass alte Menschen sehr, sehr gut sind, zu selektieren, auszuwählen, was für sie bedeutsam ist, dass sie sich Kompensationen, das können auch Hilfspersonen sein, Technologien suchen und eben dann auch spät im Leben optimieren können, sich weiterentwickeln können. Aufgrund dieser Befunde und Konzepte ist ein Bild des älteren Menschen entstanden, das deutlich geprägt ist, ja, natürlich, von kognitiven Einbußen, die aber in der Alltagswelt vielfach sehr gut beherrschbar bzw. kompensierbar sind.